Moin, moin und hallo aus der Hamburger Archenholzstraße. Mein Name ist Erik und ihr seid bei einer brandneuen Episode von Showroom, ein Otto-Wulff-Podcast mit dabei. Wir haben eine tolle Episode für euch vorbereitet und legen direkt los.
Showroom, ein Otto-Wulff-Podcast.
Ja, und unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen bereits, was passiert, wenn ich am Mikrofon sitze. Es geht um Branchenthemen. Und dieses Thema, das hat wahrscheinlich jeder in der Baubranche und in der Immobilienbranche schon mitbekommen, aber nicht jeder hat so viel Kontakt damit. Es geht um Gebäudezertifikate, also im weitesten Sinne ein Nachhaltigkeitsthema. Es gibt DGNB, QNG und viele, viele weitere. Was es damit auf sich hat und warum es kein ganz so einfaches Thema ist, wie es auf den ersten Blick wirken mag, das diskutiere ich heute mit zwei Gästen aus der Projektentwicklung und der Bauunternehmung von Otto Wulff. Worum es im Detail geht, das zeige ich euch aber erstmal jetzt.
Nachhaltigkeitszertifikate gehören in der Bau- und Immobilienbranche inzwischen zum Alltag. Systeme wie die DGNB-Zertifizierung bewerten von der Ökobilanz über den Ressourcenverbrauch bis hin zur Nutzerqualität. Mit dem staatlichen Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, kurz QNG, ist in Deutschland zudem eine Förderung an konkrete Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt. Auch internationale Standards wie LEED oder BREEAM spielen hierzulande zunehmend eine Rolle. CO2-Bilanzen, Lebenszyklusbetrachtungen und soziale Aspekte sind fester Bestandteil vieler Bewertungen. Gleichzeitig wächst Komplexität für Projektentwickler, Bauherren und auf der Ausführungsseite. Zwischen Anspruch und Umsetzung stellt sich also eine zentrale Frage. Reichen die bestehenden Systeme aus? Oder braucht es eine angepasste Vision für die Bau- und Immobilienpraxis? Wunsch und Wirklichkeit in der Welt der Zertifikate. Wie sollten die nächsten Schritte aussehen? Finden wir es raus.
Ja, wir haben es gehört. Wunsch und Wirklichkeit in der Welt der Zertifikate. Und ich kann diese Fragen nicht alleine beantworten. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, zwei tolle Expertinnen hier im Showroom begrüßen zu dürfen. Hallo Henriette, hallo Sophie.
Hi Erik.
Schön, dass ihr da seid. Ich könnte euch jetzt vorstellen, aber am besten geht's eigentlich, wenn ihr das selbst macht. Denn ihr seid ja in der Firma so ein bisschen wie zwei Seiten der gleichen Medaille und habt verschiedene Blicke auf eine ähnliche Thematik. Und ich würde einfach mal den Ball an euch spielen. Was müssen die Leute über euch wissen?
Ich fange einfach mal an. Ich bin Sophie, bin jetzt seit gut 4 Jahren in der Projektentwicklung als technische Projektleitung tätig. Und da kümmere ich mich halt neben der Koordination der Planung unserer Projekte auch um die spannende Aufgabe bei der Konzeptionierung und der Ausrichtung der jeweiligen Projekte, manchmal auch der Neuaufstellung, dabei zu sein und hier zusammen mit den kaufmännischen Projektleitern hoffentlich die richtigen Weichen für unsere Projekte zu stellen.
Ja, moin, ich bin Henriette. Meine Jobbezeichnung ist eigentlich dieselbe wie die von Sophie. Nur bin ich irgendwann an irgendeiner Stelle durch Zufälle anders abgebogen und betreue die Planung der Projekte eher auf der Ausführungsseite, also eher so zum Ende der Ausführungsplanung und das, was dann an Fragen noch auftaucht auf der Baustelle. Aber trotzdem eint uns so ein bisschen die Begleitung der Planung. Und irgendwann kam halt dieses Thema der Zertifizierungen und Nachhaltigkeit so ein bisschen auf uns als Unternehmen zu. Und da habe ich mich dann einfach mehr und mehr damit beschäftigt, auch mit anderen Kolleginnen zusammen. Und deswegen ist das dann auch noch mit Teil meines Alltags geworden.
Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann stellt ihr einmal die Planungsseite und einmal die Ausführungsseite in der Firma in Bezug auf Zertifizierung dar. Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist der operative Unterschied für euren Tag hier?
Ja, ich glaube, der Hauptunterschied liegt darin, dass wir in der Projektentwicklung in den frühen Leistungsphasen eng mit den Planungsteams ja zusammenarbeiten können und damit auch aktiv steuern und entscheiden können. Hier lassen wir uns natürlich beraten, auch von Experten, damit wir dann ein umsetzbares Konzept und Ausführungsplanung an die Bauunternehmungen und die Kollegen wie Henriette übergeben können.
Wir leben natürlich davon, wie gut sich der Bauherr, also Sophie berät ja im Grunde genommen den Bauherrn in technischen Belangen und auch in Belange der Zertifizierung. Und wir leben natürlich auf der Ausführungsseite davon, einmal natürlich zu verstehen, wie auch Planung funktioniert und was die Bedürfnisse der Bauherren sind und wie gut der Bauherr sich Gedanken gemacht hat und das auch niederschreiben konnte. Und dann geht's halt mit rasanter Geschwindigkeit daran, das Ganze umzusetzen und nach bester Möglichkeit eben genau diese Wünsche verstanden zu haben und auch herausfiltern zu können, wo es vielleicht noch Themen gibt, die noch mal zu besprechen oder zu klären sind.
Das finde ich mega spannend, denn wenn man sich im Markt umguckt, es gibt 1000 Siegel. Es gibt DGNB, es gibt QNG, es gibt LEED. Sophie, wenn ich jetzt mal zu dir gucke, wie trifft man denn auf einer Projektentwicklung Entwicklerseite die Entscheidung, welches Siegel soll es werden, welche Standards sollen in einem Gebäude erfüllt werden. Jedes Zertifikat hat eigene Vor- und Nachteile. Wie behält man den Überblick und wie trifft man dann eine Entscheidung?
Ja, schwierig. Wir haben uns in den letzten Monaten oder im letzten Jahr genau mit der Frage beschäftigt, haben Vor- und Nachteile abgewogen, Anforderungen miteinander verglichen und da sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass für uns als Projektentwicklung das QNG-Siegel mit dem Effizienzhausstandard die Zertifizierung ist, die wir versuchen umzusetzen. Da ist natürlich wichtig zu betrachten, dass man jetzt nicht nur ein QNG-Siegel bestellt, sondern dieses Siegel ist immer auch gebunden an ein akkreditiertes Zertifizierungssystem, was darüber hinaus weitere Anforderungen an die Planung und an die Nutzung später stellt. Und ja, und die gehen auch in unterschiedlichste Tiefen und Bearbeitungsstufen. Und da, um die drei zu nennen, die jetzt für uns in Frage kämen, beziehungsweise zur Verfügung stehen und akkreditiert sind, ist einmal das DGNB. Da ist Henriette bei uns auch Profi drin als Auditorin. Dann gibt es aber auch noch das AWO-Zertifikat. Das bedeutet Qualitätssiegel für nachhaltigen Wohnungsbau. Also da geht es wirklich gezielt nochmal auf Wohnqualitäten ein. Oder das BNG, das bedeutet Bewertungssystem nachhaltige Gebäude, was die Unterpunkte ganz gut zusammenfasst aus dem DGNB und NAVO, womit wir jetzt auch erste Projekte starten. Es sind natürlich viele zusätzliche Anforderungen, die das mit sich bringt. Ich musste dann am Anfang auch fragen, so warum machen wir das denn? Das sind ja alles mehr Aufwände, die kosten mehr, die Planung ist umfangreicher. Aber es hat natürlich einen Anreiz. Und zwar ist da der Vorteil, wenn jemand bei uns ein ganzes Gebäude oder auch eine Wohnung erwirbt, hat er die Möglichkeiten mit diesem Zertifikat, mit dem Effizienzhaus Standard 40, ein zinsvergünstigtes Darlehen in Anspruch zu nehmen. Das kennt man jetzt als KfW-Förderung oder QNG-Förderung oder auch NH-Standard. Außerdem gibt es auch steuerliche Vorteile für Institutionelle, also Kapitalanleger, also diejenigen, die die Wohnung nicht selbst beziehen, sondern vermieten. Das war vor allem in den letzten Monaten so als Doppel-AFA in den Medien. Das haben wahrscheinlich auch schon ein paar Leute gehört. Da kommen dann noch zusätzliche Anforderungen auch noch an die Baukosten, Obergrenzen hinzu. Also ist auf jeden Fall umfangreich, aber ich sag mal, in einem Unternehmen, wo das Geschäftsmodell auf der Veräußerung von Immobilien basiert, ist das schon ein großer Anreiz, wo es sich auf jeden Fall lohnt, die Machbarkeit zu prüfen und den Mehraufwand auch zu bewerten.
Okay, und dann sitzt dann Bauherr, zum Beispiel als Projektentwicklung, und ihr sagt, okay, wir entscheiden uns jetzt für DGNB oder wir entscheiden uns für QNG oder was auch immer. Und das gibt ihr denn an den beispielsweise Generalunternehmer weiter. Und da landet man dann beispielsweise bei einer Bauunternehmung wie Otto Wulff. Und Henriette, jetzt, wie soll ich mir das vorstellen? Dann kommt da ein Bauherr und wünscht sich all das und kommt vielleicht auch sogar zu dem Schluss, mehr ist mehr und sie wollen alle Zertifikate. Was bedeutet das bei euch im Bau?
Ja, also für uns ist natürlich in dieser Staffelstabübergabe von Entwurfsplanung zur Ausführungsplanung oder dann eben Ausführungsplanung zu Bauausführung wichtig, dass der Bauherr verständlich macht, was denn die Wünsche von der Zertifizierung am Ende sind. Denn es ist schon so, dass man sich wie in so einem Baukastensystem die nachhaltigen Themen, die man gerne priorisieren möchte, raussuchen kann und dafür andere Themen aber auch nur in einem Mindeststandard behandeln kann. Und deswegen ist für uns immer ganz wichtig, da das so modular ist und so individuell, dass wir das Wissen übertragen bekommen, was der Wunsch der Zertifizierung ist. Und gerade wenn es mehrere Anforderungen gibt, auch ganz klar zu differenzieren, ob das sich auf bestimmte Gebäudeteile bezieht oder ob alles über alles sozusagen gemeint ist. Und das passiert bestenfalls natürlich in der Vertragsfindung oder aber manchmal auch nach der Vertragsfindung. Das ist einfach das reelle Leben, dass wir auch nach der Vertragsfindung manchmal noch Fragen haben, die wir klären müssen und dann auch im Umsetzen auflösen.
Okay, wenn ich mir jetzt Gedanken dazu mache, wie sieht es denn aus mit Zertifikate kombinieren? Ist jede Eigenschaft mit jeder Anforderung kompatibel? Gibt es da Momente, wo man sagt, okay, aber wenn ihr folgendes Zertifikat wollt, könnt ihr das andere gar nicht haben? Oder ist das alles miteinander wild kombinierbar?
Also ich würde sagen, dass die Kombination keinen Sinn macht. Also da suchen wir uns schon ein Zertifikat aus. Die Besonderheit ist eben, dass wenn man das QNG-Siegel haben möchte, um halt die besagte Förderung in Anspruch zu nehmen oder die steuerlichen Vorteile, dass man das nur zusammen mit einem bestimmten Zertifikat, also eines dieser oder drei, die ich genannt hatte, erreichen kann. Und da sind die Anforderungen schon über 2023 war das, übereinander gelegt worden. Also die Anforderungen der Einzelzertifikate wurden dahingehend auch nochmal verschärft. Und die braucht man aber im Prinzip, weil es halt diese Akkreditierung braucht in Deutschland. Und es ist nicht so einfach, eine Zertifizierung, die vor allem in Verbindung mit Förderung und so steht, ohne dieses Verfahren auf den Markt zu bringen. Und deswegen hat sich das QNG wohl an diese zusätzlichen Zertifikate gehängt. Was vielleicht sinnvoll war in diesem Moment, aber natürlich viele weitere Abhängigkeiten mit sich gebracht hat oder Anforderungen mit sich gebracht hat, die jetzt nicht unbedingt dem Ziel entsprechen, aber mitgenommen werden müssen.
Ich würde auch sagen, dass wenig Sinn macht, Zertifikate zu kombinieren, da die Zertifikate teilweise auch unterschiedliche Rahmenbedingungen festsetzen. Das heißt, sie haben eigentlich das gleiche Ziel, haben aber eine andere Grundlage, um an das Ziel zu kommen. Und so schaffe ich das dann eben nicht mit einem Berechnungsweg beide Anforderungen zu erfüllen. Und dann fragt man sich am Ende natürlich auch, hat man wirklich einen Mehrwert davon, wenn das Gebäude eben 5 Siegel nebeneinander hat? Ich glaube, die Kombination ist dann am Ende nur sinnvoll, wo man eben diese förderbelegte QNG-Förderung haben will, weil die das ja wirklich explizit fordert, dass man sich ein akkreditiertes System sucht, mit dem man kombiniert.
Ja, einen witzigen Einwand finde ich aber. Die Anforderungen jetzt für die Förderung zum Beispiel, die widersprechen sich in sich schon, also in einem System. Und das stellt uns tatsächlich vor die größten Herausforderungen im Planungsprozess, um da gut abzuwägen. Weil wir haben einmal, ich nenne es die Realität, und wir haben den GEG-Standard, den wir im Effizienzhaus 40-Standard nachweisen müssen für die Förderung, wo es darum geht, halt den Primärenergiebedarf möglichst gering zu halten und den Transmissionswärmeverlust ja auch möglichst zu reduzieren. Das schaffe ich aber nur mit mehr Dämmung. Mehr Dämmung ist aber mehr Material, mehr graue Energien, also CO2-Emissionen. Und das muss ich alles in meiner Lebenszyklusanalyse aber auch noch nachweisen. Das heißt, ich muss mehr Material einbringen, darf aber am Ende weniger CO2 emittieren. Und das widerspricht sich meines Erachtens total. Und den ersten Punkt, den ich jetzt genannt habe, der für mich eigentlich so der schwierigste zu verstehen ist eigentlich noch, dass wir halt eine Parallelwelt leben damit. Also wir merken in der Planung vielfach, dass wir nach der GEG-Berechnung für den Nachweis eine bestimmte PV-Fläche benötigen, also eine Modulfläche. Die ist dann hinterlegt in der Berechnung mit einem bestimmten Ertrag, kann aber nach heutigem Stand der Technik, kann ich mit weniger PV-Modulen, mit einem höheren Wirkungsgrad die gleiche Energie quasi erzeugen. Ist dem GEG aber nur völlig egal. Wir müssen trotzdem die Fläche nachweisen. Also da haben wir auch mehrfach nachgefragt und diese Problematik ist auch allen eigentlich bewusst, aber angepasst wird es nicht. Und solche kleinen Themen, die häufen sich halt wahnsinnig. Das heißt, wir müssen eine Planung auffahren, die in der Realität funktioniert, effizient ist, dem Erwerber hinterher im besten Fall niedrige Nebenkosten, Heizkosten und so weiter bringt. Im besten Fall kann er seine PV-Anlage den Ertrag auch selber im Gebäude nutzen. Das wünschen wir uns ja alle. Aber gleichzeitig muss ich halt auch noch mich mit einem fiktiven Referenzgebäude vergleichen, was den heutigen Stand der Technik gar nicht kennt. Und ja, das ist schwer übereinander zu bringen.
Geht das denn auch andersrum? Also wenn ich jetzt überlege, gibt es vielleicht irgendwie eine Maßnahme, die sehr unaufwendig ist und die auch sehr zeitgemäß oder immer noch effizient ist, wo ihr sagt, okay, das kann man einfach überall umsetzen und es gibt ganz schnelle Gewinne.
Wenn jetzt das System beispielsweise die Prozesse auf der Baustelle betrachtet und bewertet, gibt es natürlich Ansätze, die sich dann anlehnen an das, was sowieso derzeit ja der Standard ist, also was die BG, unsere Genossenschaft, vorgibt, um Ziele oder beziehungsweise um die Sicherheit auf der Baustelle zu sichern. Die Aspekte, die die Zertifizierung mit reinbringen, sind selten ausgedacht. Die lehnen sich meistens an das, was auf der Baustelle gelebt wird oder beziehungsweise was Spezialisten, Experten sagen, was gut wäre, was man nochmal etablieren und umsetzen könnte. Insofern gibt es schon Themen, die einfach umsetzbar sind. Oftmals bedeutet es aber trotzdem, dass man einen höheren Dokumentationsaufwand hat, weil natürlich gleichzeitig, wenn man jetzt sich an die Vorgaben der BG auf der Baustelle hält, das nicht bedeutet, dass man das auch explizit an jeder kleinsten Stelle genau dokumentiert. Und dieser Dokumentationsaufwand wäre dann der zusätzliche Aufwand, der erstmal durch die Zertifizierung hinzukommt.
Das finde ich ganz spannend, weil du hast jetzt gerade schon erwähnt, okay, es gibt einen Dokumentationsaufwand und ich will nochmal ganz an den Anfang zurückkommen, denn ein Zertifikat, das macht mir ja nicht aus Spaß und der Freude, sondern letztendlich ist das ja ein Nachhaltigkeitsinstrument. Also wir wollen nachhaltiger bauen, wir wollen als Gesellschaft nachhaltiger einfach wirtschaften mit den Ressourcen, die wir haben. Wenn ich mir das jetzt aber anhöre, gibt es da ja dann doch schon ein, zwei fragwürdige Entscheidungen in diesem ganzen Zertifizierungssystem, vielleicht ein bisschen altbackene Ansätze und so. Ist das noch zeitgemäß, dieses Verhältnis aus einfach Checkboxen abhaken oder sind das tatsächlich gute Anreize, um nachhaltiger zu bauen?
Ja, also ich würde sagen ja und nein. Also es gibt auf jeden Fall in den einzelnen Steckbriefen der Zertifizierungssysteme sinnvolle Anreize, die wir auch gerne mit aufnehmen oder die wir auch schon jahrelang so planen und umsetzen, wenn es sich in dem Projekt auch als sinnvoll darstellt. Also ich wäre dafür, dass man Projekt individueller betrachtet und die Randbedingungen mit einbezieht, weil da ist einfach jedes Gebäude anders. Also ob es jetzt in Hamburg steht, ist es im Randbereich, ist es innerstädtisch, habe ich städtebauliche Vorgaben an die Kubatur, habe ich erschwerte Bedingungen hinsichtlich Lärm, ist es eine laute Straße, Fluglärm, habe ich Erschütterung, baue ich an Bahngleisen. Also da kommen einfach so viele Themen zusammen und Anforderungen, die dann einfach schwer mit einem kompletten Katalog übereinander zu bringen ist. Und da stört mich am meisten die Verbindung zu dem System der Lebenszyklusanalyse, weil die halt überhaupt nicht in Betracht zieht, was man macht. Also das ist ja, die CO2-Emissionen sind ja das Schlagwort für die Nachhaltigkeit. Das ist auch in gewisser Art gut so oder zielführender als das jetzige System.
Ganz kurz zwischengefragt, Lebenszyklusanalyse bedeutet, man errechnet, was dieses Gebäude vom Bau bis es auseinanderfällt an Emissionen verursachen würde und anderen Belastungen.
Genau, also es sind die grauen Energien, die entstehen bei Erstellung des Gebäudes, aber auch die Betriebsemissionen, die bei der Nutzung entstehen. Gerechnet wird das Ganze dann auf 50 Jahre, also nicht bis es zusammenfällt, aber das beschreibt die Lebenszyklusanalyse. Es wird dann allerdings nicht in absoluten Zahlen gerechnet, sondern runtergebrochen auf einen Flächenansatz. Und da sind wir auch bei so einem Knackpunkt, wo wir immer wieder den Kopf schütteln, weil man da die Bezugsfläche nicht unterscheidet, wie zum Beispiel beim Wärmeschutznachweis, dass ich in beheizte und unbeheizte Fläche oder ausgebaute, nicht ausgebaute Fläche unterscheide, sondern die gesamte Nutzfläche anrechnen kann. Und dadurch kommt es dazu, dass man als Beispiel, ich möchte einen Wohnungsbauplan, habe den vielleicht vor 5 Jahren projektiert. Da ist, ich sag mal, viel Zeit vergangen, wenn man Richtung Nachhaltigkeit schaut oder ein Umdenken hat da stattgefunden. Und ich sage jetzt so, ich möchte weniger Fläche versiegeln, was ja auch ein großes Nachhaltigkeitskriterium ist. Und sage, ich möchte die Tiefgarage nicht mehr bauen. Ich brauche nicht mehr 100 Stellplätze, mir reichen 30. Spare ich wahnsinnig viel Beton ein, Flächenversiegelung und. Dementsprechend halt auch einfach durch weniger Baustoff, ja tonnenweise CO2. Wenn ich jetzt aber die Fläche nicht mehr anrechnen darf, kann es dann dazu kommen, obwohl ich so viel CO2 eingespart habe, dass ich den Grenzwert, den ich erreichen muss in den Zertifikaten oder auch den Förderbedingungen, dass ich dann aus diesem Topf rausfalle. Und das finde ich ein bisschen fragwürdig und hoffe, dass das auch in politischer entsprechender Ebene ankommt und ja nochmal angepasst wird und uns mehr Spielraum gibt, wirkliche nachhaltige Projekte zu entwickeln.
Also das habe ich richtig verstanden. Man muss in manchen Fällen mehr bauen und mehr ausstoßen, damit es rechnerisch zu einer Vorgabe passt.
Blöd, aber so ist es.
Damit komme ich nämlich auch direkt zu meiner nächsten Frage, Henriette. Also ich bin ja Pressemensch. Ich persönlich liebe das, wenn ich ein nettes Siegel kommunizieren kann. Dann steht da irgendwo DGNB Platin drauf. Das ist super. Man hat eine definierte Zertifizierung und man kann damit auch kommunizieren. Das ist für uns übrigens auch immer wichtiger, weil es bald viel härtere Rahmenbedingungen gibt zur Nachhaltigkeitskommunikation. Das bedeutet, ohne Zertifikat und ohne klare Dokumentation darf man das gar nicht mehr kommunizieren. Für mich ist es also ein verlässliches Mittel. Aber ist es auch ein verlässliches Mittel auf der Baustelle, den Leuten so ein bisschen diesen Gedanken mitzugeben? Weil man muss ja denn doch dokumentieren, man muss ja denn doch irgendwie einsteigen in das Thema. Oder bleibt es eher bei diesem Marketinggedanken?
Ja, ich würde tatsächlich gerne einmal auf diesen Marketinggedanken zurückkommen. Denn ich habe für mich festgestellt, dass wir Nachhaltigkeit an sich nicht wirklich ernst nehmen, weil wir Nachhaltigkeit viel zu viel und in meiner Wahrnehmung auch fast ausschließlich in Marketing umwandeln. Also wir behandeln das an jeder Stelle, um damit Werbung zu machen. So funktionieren nicht die Themen, die wir ernst nehmen wollen und die wir anpacken wollen und umsetzen wollen, weil wir eben in einem Wirtschaftssystem agieren und leben, wo es eben darum geht, Kapital zu verwalten bzw. Rendite zu erzeugen. Und wir müssen uns eigentlich, wenn wir uns ernsthaft dem Thema Nachhaltigkeit widmen, jede Maßnahme einmal hinterfragen, ist sie A, technisch sinnvoll? Das ist ja das eine. Und wenn sie technisch sinnvoll und wirksam ist, müssen wir sie auch dieser Prüfung der Wirtschaftlichkeit unterziehen. Und wenn wir feststellen, eine Maßnahme ist technisch wirklich sehr, sehr sinnvoll, aber eben wirtschaftlich noch nicht, dann ist das die große Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit zu drehen bzw. zu verbessern oder die Vorteile zu suchen, um die Wirtschaftlichkeit zu erzeugen. Denn anders schaffen wir es in unserem System nicht, die Themen der Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Und das passiert in meiner Wahrnehmung noch zu wenig. Und deswegen würde ich mir eben wünschen, dass wir an die wichtigen Themen der Nachhaltigkeit rangehen und die dann auch dem wirtschaftlichen Interesse zur Prüfung vorlegen und dann dort anfangen, in die Umsetzung zu gehen. Dann können wir nämlich auch an der Stelle mehr und mehr darauf verzichten, Nachhaltigkeit immer als Marketingaufhänger zu verwenden und können wirklich was an den Gebäuden verändern. Und das ist für mich auch ein bisschen Grundbedingung dafür, dass Nachhaltigkeit sich als Selbstverständlichkeit darstellt. Also all das, was den Test bestanden hat, in unserem Wirtschaftssystem und in unserem Sektor, in unserem Bausektor zu bestehen. Das hat ja auch Grundberechtigung, einfach zum Alltag zu werden.
Wen siehst du denn da in der Bringschuld, dass man diesen Weg gehen kann?
Das ist natürlich geteilt. Es ist natürlich einerseits so ein bisschen auch der Zertifizierungsgeber, also der das System sozusagen aufstellt, der darf natürlich seine Systeme gerne auch dahingehend prüfen und Empfehlungen geben, an welcher Stelle sehr wirtschaftlich sein kann oder wo noch nachgearbeitet werden muss oder eben das System entsprechend dahingehend ausrichten kann. Denn das Ziel des Systemgebers sollte es ja sein, diese freiwillige Maßnahme, was eben ein Zertifikat in den meisten Fällen ist, in die Breite zu tragen. Denn natürlich kann man an sich sagen, wenn ich mein Gebäude zertifiziere, dann habe ich ja einen Beleg dafür, dass mein Gebäude auch nachhaltig ist. Und das ist sicherlich auch so, aber der Umwelt bringt es ja nur übergreifend etwas, wenn es in die breite Masse getragen wird. Und das sollte ja das Ziel des Systemgebers sein, dass diese Nachhaltigkeitsaspekte und Maßnahmen irgendwann in der breiten Masse ankommen und von allen akzeptiert und umgesetzt werden, ohne dass es da große Aufschreie oder Mehraufwendungen gibt.
Einmal zu dir geguckt, Sophie, wie sieht das denn aus? Könnt ihr das denn überhaupt leisten, nachhaltig zu denken, ohne Wirtschaft als absolute erste Priorität zu setzen?
Nein, getrennt ist das natürlich nicht zu sehen. Die Baukosten sind sowieso hoch. Also es ist einfach nicht möglich, dass immer mehr die Kaufpreise angehoben werden können, weil die Nachhaltigkeit da am Fokus setzt. Also wir müssen da, glaube ich, einen guten Mittelweg finden und projektspezifisch schauen, was können wir hier Nachhaltiges leisten, und im besten Fall können wir die Punkte leisten, die ein Zertifikat fordert, aber natürlich immer mit dem Ziel, dass dann entsprechende Förderungen in Anspruch genommen werden können. Also das ist in der heutigen Zeit einfach wichtig, und wir wollen ja auch Wohnraum schaffen, ja auch ein großer Fokus darauf, der Familie ihr Zuhause zu verkaufen. Also so habe ich es hier gelernt und den Gedanken finde ich dahinter ganz schön. Aber deswegen muss man halt gut abwägen, was liefere ich zu welchem Preis. Und da ist jetzt ein reines Zertifikat kritisch einzuordnen. Ich würde es mir da eher wünschen, dass wir projektspezifisch rangehen und dort so nachhaltig agieren, wie es geht. Und wir hatten es vorhin, dass ich es so schade finde, dass man auf 50 Jahre rechnet. Aber auch da, also wir wissen ja nicht, was ist in 50 Jahren. Also dass wir da eher flexibler umgehen, ressourcensparend umgehen, anstatt uns in Einzelkriterien zu verlieren. Natürlich sind da Punkte wie Innenraumhygiene, Lufthygiene wichtig für einen guten Wohnkomfort. Also das wollen wir natürlich lieber. Barrierefreiheit ist ja auch neben der ganzen Effizienzgeschichte, ist Barrierefreiheit ein sehr, sehr großes Thema. Und das finde ich auch absolut wichtig und richtig, dass das breiter bearbeitet wird oder in den Projekten umgesetzt wird.
Ich würde dir da auf jeden Fall auch zustimmen. Ich glaube, wir sprechen da eigentlich die gleiche Sprache, denn wenn wir uns fokussieren auf die Themen, die wir gut in die Umsetzung bringen können, die auch dem Nutzer am Ende einen Mehrwert bringen und die sich vor allen Dingen für uns auch in die Abwicklungen einbringen lassen, ohne dass sie am Ende einen großen Mehraufwand erzeugen. Das bedeutet ja am Ende nicht, dass das nicht nachhaltig ist, nur weil es keinen Mehraufwand erzeugt, denn es gibt eben viele Themen, die wir schon berücksichtigen, die auch nachhaltig sind und die auch für den Nutzer später mitgedacht sind. Nur dieses Fokussieren auf die Themen, die wirklich wichtig sind und die wir wirtschaftlich umsetzen können, funktioniert in den aktuellen Zertifizierungssystem eben nicht, weil die eben wesentlich vielfältiger sind und da dann auch die Aufgaben mit dazukommen, die Mehraufwand bedeuten, beziehungsweise die, wo einfach Kosten und Nutzen noch nicht im Verhältnis stehen. Und ich meine damit natürlich auch nicht, dass jeder Aufwand oder jede Maßnahme zur Nachhaltigkeit am Ende für den gleichen Preis erstellt werden muss. Man kann ja auch eine Gegenrechnung machen mit einem Mehrwert, den sozusagen die Maßnahme dann am Ende erbringt. Nur wir müssen natürlich jede Maßnahme einmal dieser Frage unterziehen, was mache ich hier, was wird das für ein Aufwand, was werden das für Kosten und welcher Mehrwert entsteht da draus? Bestenfalls kann ich schon stoppen bei den Kosten, weil ich dann sagen kann, okay, es gibt keine Mehrkosten oder es gibt vielleicht sogar Minderkosten. Das ist aber in den seltensten Fällen bei neuen Dingen so, weil sonst würden wir sie wahrscheinlich schon eh so machen.
Ich würde gerne nochmal auf die Praktikabilität zurückkommen. Denn wenn man sich diese Regelung anschaut und wenn man jetzt auch hört, so viel, was du sagst, es gibt ja wahnsinnig viele Aufwände. Und da müssen auch Strukturen für geschaffen werden, dann auf dem Bau, da müssen Dokumentationen erfolgen. Viele Leute wissen nicht mal, es geht ja nicht nur darum, weniger auszustoßen, es geht ja nicht nur darum, nachhaltigere Materialien zu verwenden, sondern es ist auch ganz viel Form, also Dokumentationsaufwand und gewisse Arten von Verifizierung, dass man es eben richtig macht und gut macht. Und das klappt aber ja nicht, wenn nur der Planer da sitzt und ein schönes Häkchen an den Kasten macht und sagt, das wollen wir alles, sondern das muss im Zweifel auf der Baustelle vom Maurer zum Bauleiter bis hin zum Projektleiter auf der ganzen Bandbreite irgendwie präsent sein, damit es in diesem Umfang stattfinden kann. Ist das überhaupt praktikabel?
Teilweise ja, teilweise weniger, denn oftmals erkenne ich bei vielen Systemen und Systemgebern, dass natürlich ein großer Kraftaufwand geleistet wurde, überhaupt diese Nachhaltigkeitsanleitung zu schreiben. Also es gibt übergeordnete, grobe UN-Nachhaltigkeitsziele, wie beispielsweise, dass wir unsere Meere schützen wollen, dass wir Hunger vermeiden wollen. Und daraus haben halt die Systemgeber eine Anleitung geschrieben für den Gebäudesektor, wie ich dann genau vorzugehen habe, damit ich aus diesen groben Zielen am Ende eine Anleitung habe, um das umzusetzen. Das ist natürlich ein großer Kraftakt gewesen, das ist aber auch ein sehr akademischer Weg, denn man beschäftigt sich viel mit Normen, mit Experten, die eben ihre Einschätzung dazu geben, wie man das runterbricht auf die Ausführung. Und mir fehlt an vielen Stellen dann einfach der Sprung von dem Akademischen in das Umsetzen, dass auch ein Ausführender auf der Baustelle mit dem System umgehen kann. Denn die Übersetzung von dem Akademischen dann auf die Umsetzung, die ist nicht einfach so durch das Lesen eines Steckbriefes oder eines Kataloges getan, sondern es geht ganz oft darum, überhaupt mal erst Verständnis zu schaffen und den Leuten an Hand zu geben, wie sie dann weiter verfahren können. Und oftmals sehe ich da wirklich verzweifelte Kollegen oder ja, beauftragte Firmen und Menschen, die einfach durch diesen hohen Grad an Verklausulierung und chemischen Angaben gar nicht wissen, wie sie den Nachweis weiterführen können, weil sie schon in der dritten Runde in Abstimmung mit dem Vertrieb der Materialien und so weiter stecken, dass sie gar nicht weiter wissen, wie sie damit umgehen können. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man das System in Richtung der Ausführung mitdenkt für diejenigen, die dann am Ende damit umgehen müssen und deren Hauptberuf es ja ist, die Bauaufgabe auf der Baustelle umzusetzen und ein schönes Gebäude für den späteren Nutzer zu erstellen und nicht eben sich damit zu beschäftigen, welches dritte Material denn jetzt wohl klappen könnte und eingebaut werden darf.
Also wenn ich mir das jetzt zusammenfassend einmal vor Augen führe, also wir haben eine riesige Dokumentationslast, wir haben, Henriette, wie du angedeutet hast, eine gewisse Akademisierung auf der Baustelle durch all diese Prozesse und Dokumentationspflichten, bürokratische Aufwände, wir haben verschiedene Institutionen mit verschiedenen Anforderungen. Was ich mich jetzt frage, würde sich nicht anbieten, das Ganze einfach in ein Gesetz zu kippen, dass alle festgeschriebene Wege haben zu diesem nachhaltigen Prinzip?
Also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil das ja bedeuten würde, dass für alle Gebäude dieses Gesetz eben umgesetzt werden muss und dann würde eben diese Nachhaltigkeit natürlich automatisch in die Gebäude reinkommen. Es würde aber eben auch automatisch für alle Gebäude die Kosten hochschrauben und Wir sehen ja jetzt aktuell schon, dass wir uns das gerade auf unserem Wohnungsmarkt nicht leisten können, die Kosten noch mehr hochzuschrauben, weil das auch bedeuten würde, dass Kaufpreise und Mieten weiter und weiter in die Höhe steigen würden. Ich denke, man wäre gut beraten, wenn man die bestehenden Systeme, die ja freiwillig sind und auch gerne freiwillig bleiben können, mit einer Basisversion oder einem Basismodul ausstatten könnte, das so umgesetzt werden kann, dass es A, eine Wiederholung bedeutet, also dass jeder, der das einmal gemacht hat, das auch mehrfach wiederholen kann, ohne dass er sich da immer wieder neu reindenken muss. Also das würde diese Modularität ein wenig zurückschrauben. Und dann muss man eben nicht aufhören bei der Anleitung des Systems, sondern man muss eben weiterdenken für diejenigen, die das am Ende umsetzen und das vereinfachen beziehungsweise die Anforderungen vielleicht auch ein Stück weit so zurücknehmen oder über bestehende Siegel, also ich meine jetzt mit Siegeln, Siegel für Baustoffe wie den Blauen Engel, lösen, dass da das Verständnis und der Aufwand so ein bisschen zurückgenommen wird und den Leuten das keine Angst mehr macht, an so einem Siegel zu arbeiten. Und dann kann man, glaube ich, schon das Ganze in die Breite tragen, ohne es gleich zu einem Gesetz zu machen.
Das Gesetz würde ja auch erfordern, dass sich alle damit auf genau dieser Ebene oder in dieser Tiefe mit beschäftigen, wie es jetzt für die Zertifizierung auch erforderlich ist. Also es würde nur dazu führen, dass alle gezwungen sind, sich damit so weit zu beschäftigen.
Das bedeutet, der Vorschlag ist, bestehende Zertifikate entbürokratisieren, die Einstiegshürde verringern und so dafür sorgen, dass mehr Gebäude davon profitieren, aber die Aufwände nicht explodieren.
Ja.
Ist ja auch ein bisschen das, was der Hamburg-Standard probiert, oder? Da werden ja hier und da ein paar Hürden schon gesenkt. Ist das auch euer Eindruck?
Ja, das war auf jeden Fall der Versuch, beziehungsweise das in die breite Masse zu tragen. Ich glaube, wir für unseren Teil, also da waren ja KollegInnen dabei, die das mit erarbeitet haben. Bei den meisten Punkten, die innerhalb der, ich sag mal, der gesetzlichen Möglichkeiten sind, haben wir schon gesagt, ja, machen wir sowieso so. Ja, machen wir auch so. Von daher sind wir da gut aufgestellt. Aber vielleicht hinsichtlich Hamburg Standard, ein Bemessungstool für die Effizienz, ein Leitfaden im Rahmen eines vielleicht Basiszertifikats oder eines Basismoduls eines Zertifikats. Ich glaube, das würde es schon bringen.
Also ich glaube, der Hamburg-Standard hat ein System gefunden, wie man sozusagen unser heutiges Verständnis von dem Baustandard runterschraubt und ähnlich müsste man es eben mit Zertifikaten machen. Der Hamburg-Standard versucht ja, Wohnraum günstiger zu machen und dadurch die Anforderungen runterzuschrauben. Deswegen sagt er auch, wir sollen bitte auf Zertifikate verzichten im Hamburg-Standard. Aber genau dieses System, genau dieses Vorgehen müsste man anwenden auf Zertifizierungssysteme. Also wie schraube ich das Zertifizierungssystem so runter, dass es sozusagen umsetzbar ist? Also das, was man mit den Normen im Hamburg-Standard gemacht hat, das müsste man jetzt mit einem Zertifizierungssystem machen.
Ja, dann danke für diesen Einblick. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich höre da natürlich raus, es gibt noch viel zu tun. Aber diese Ansätze, die ihr jetzt gerade schon vorgestellt habt und auch die Painpoints, die es da an verschiedenen Stellen in diesem Prozess gibt, so das wirkt ja nicht unlösbar. Deswegen erstmal danke dafür. Bevor wir euch jetzt verabschieden, würde ich noch eine kleine Schnellfragerunde machen. Ich werde abwechselnd 1-2 Fragen an euch beide stellen. Das können berufliche Fragen sein, das können private Fragen sein, nicht zu privat natürlich. Und mich würde interessieren, wie die Antworten aussehen. Und los geht's. Wie würden deine Eltern beschreiben, was du beruflich machst?
Meetings, Meetings, Meetings.
Henriette, was ist eine Lektion, die dir dein Job beigebracht hat, von der du denkst, dass jeder sie irgendwann mal in seinem Leben leben müsste?
Ich glaube, man muss in gewisser Weise schon mal was ausgehalten haben, beziehungsweise auch mal was aushalten können. Denn manchmal ist es eben einfach so, dass es nicht so läuft, wie man es gerne möchte. Und dann hilft es einem einfach von der ganzen Umgebung, wenn man weiß, wie es ist, wenn man mal was ausgehalten hat.
Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Stärke oder Eigenschaft, die du in deinem heutigen Job mitbringen musst?
Man muss sehr pedantisch sein.
Die nächste Frage geht an euch beide. Meetings lieber morgens oder lieber am Nachmittag?
Morgens,
ja.
Und anknüpfend dazu, wie werdet ihr morgens wach und fit?
Kaffee, Kaffee, Kaffee.
Ja, auf jeden Fall auch Kaffee und frische Luft und einen guten Podcast.
Sophie, welchen Beruf würdest du machen, wenn du jetzt nicht in diesem Beruf arbeiten würdest?
Ich würde mich, glaube ich, zu 100% mit Pferden beschäftigen.
Henriette, was ist deine bevorzugte Plattform für Social Media?
Oh, ganz schwierig. Ich versuche gerade jegliche Plattform von Social Media auszuschließen oder nicht mehr zu nutzen, um einfach nicht mehr so viel Zeit damit zu verschwenden.
Bücher, Filme, Serien, Podcasts, was auch immer für ein Medium. Was ist die Nummer 1 Empfehlung, die ihr unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtet?
Ja, ich war ja gerade die Serie The Testaments. Ich glaube, die gibt es bei Disney Plus. Und das ist die Fortsetzung der Rebellion von The Handmaid's Tale. Sehr spannend.
Ja, also ich brauche gerade einfach auf der Heimfahrt was mich komplett einmal rausholt aus meinem Alltag und höre da sehr gerne den lustigen Podcast Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier.
Ja, vielen Dank Henriette, vielen Dank Sophie für eure Zeit. Es war sehr informativ, hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube ehrlicherweise, wir könnten auch noch 3 Stunden weiter quatschen. Aber jetzt ist erstmal das Ende unserer Episode erreicht. Wer bis dahin noch Rückfragen hat, Themenwünsche, Lob, Kritik, schreibt uns auf Social Media. Ihr sucht einfach nach Otto Wulff bei LinkedIn oder Instagram und da findet ihr unsere Accounts. Wir haben Lust auf Austausch und auf eure Ideen. Wer jetzt mehr Informationen zum Thema Zertifikate erfahren möchte, der kriegt diese Infos unter anderem auf otto-wulff.de/Nachhaltigkeitsbericht in unserem Nachhaltigkeitsbericht auf den Seiten 9 und 10. Da steht noch so viel mehr auch über unsere Arbeit als Auditoren für die Zertifizierung anderer Bauherren. Also es steckt noch ganz viel mehr in dem Thema. Bleibt einfach mal dran und lest euch rein. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem wie spät es gerade bei euch ist und sage Tschüss und bis bald.